Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Britta Bürger.
Schönen guten Abend. Zum ersten Mal tanzt das Staatsballett Berlin einer Choreografie der verstorbenen Pina Bausch, das Frühlingsopfer. Davor ein zeitgenössisches Ballett von Marco Goecke. Nach dessen Hundekot-Attacke auf eine Kritikerin spalteten sich ja die Lager. Soll man mit Goecke weiter zusammenarbeiten, ihm eine zweite Chance geben oder nicht? Das Staatsballett wählte den Mittelweg. Es tanzt seine Petruschka. Doch er selbst war wohl weder bei den Proben dabei noch zur Premiere geladen. Der Stravinsky-Ballettabend ist unser erstes Thema. Das Staatsballett Berlin setzte heute Abend ganz auf Igor Stravinsky mit einem Ballettabend, der zwei jüngere Inszenierungen von Schlüsselwerken der Tanz- und Musiktheatergeschichte präsentiert. Zum ersten Mal tanzt das Staatsballett ein Stück der legendären Pina Bausch, das Frühlingsopfer aus dem Jahr 1975 und Marco Goeckes Petruschka 2016 für das Ballett Zürich choreografiert. Für Fazit war die Tanzkritikerin Elisabeth Nehring heute Abend in der Staatsoper unter den Linden in Berlin. Hallo.
Hallo.
Beide Stücke sind ja jetzt keine wirklichen Premieren. Warum war das denn noch ein wichtiger Abend?
Beide Stücke sind in der Originalfassung von 1911, Petruschka, und 1913, der Sacre, Meilensteine in der Tanzgeschichte geworden. Beide Kompositionen hat Igor Stravinsky ja für die legendären Ballets Russes komponiert. Die Balletttruppe aus St. Petersburg, die zu Beginn des 20. Jahrhunderts, man kann wirklich sagen, die Tanzwelt revolutioniert hat, indem sie Stücke mit unter anderem völlig neuen Bewegungssprachen entwickelt hat. Das Frühlingsopfer von Václav Nijinsky von 1913 ist das große Beispiel dafür. Das Publikum von damals, so geht zumindest die Legende, war empört über das ungewohnte Stampfen auf der Bühne. Und das Staatsballett wollte nun aber gleich, das war gleich klar, man wollte diese Komposition, aber man wollte nicht Rekonstruktion der Originalfassung, sondern Inszenierungen bringen, die ihrerseits besonders wichtig geworden sind. Und von beiden Stücken existiert ja eine Vielzahl von Varianten. Viele ChoreografInnen haben sich an Petruschka und vor allen Dingen dem Frühlingsopfer abgearbeitet. Und da war es dann natürlich fast folgerichtig zu sagen, der Sacre soll von Pina Bausch kommen. Ihrerseits eine legendäre Inszenierung des Tanztheaters Wuppertal von 75. Und dazu kam dann die Petruschka-Produktion von 2016 von Marco Goecke.
Mit Goecke begann der Abend. Sein Name Marco Goecke ist beschädigt, seit der Choreograf im vergangenen Februar eine Tanzkritikerin mit Hundekot beschmiert hat. Das war ein Riesenskandal. Und in vielen Häusern gab es ja daraufhin Debatten darüber, ob man Stücke von ihm jetzt im Repertoire behalten sollte oder nicht, ob man neue aufnehmen sollte. Warum hat sich das Staatsballett für die Aufnahme dieses Stücks entschieden?
Na, hier wurde schlichtweg zwischen Künstler und Werk getrennt. Allerdings hat die kommissarische Direktorin Christiane Theobald das nicht alleine entschieden, sondern zusammen mit dem Team, sogar mit dem Ensemble diskutiert. Und da gab es wohl auch die ganze Spannbreite von Meinungen, von geht gar nicht mehr bis unbedingt. Entschieden wurde dann am Ende, den Petruschka von Goecke ins Programm zu nehmen. Allerdings, das war die Voraussetzung, ohne dass er direkt am Haus arbeiten würde, dass er das einstudieren würde, das war eh klar, ne? Das ist ja auch nicht üblich, aber er war auch heute Abend zum Beispiel nicht da.
Das Stück ist ja noch aus anderen Gründen umstritten. Also dem Original aus dem Jahr 1911 wurde, was die Story angeht, die Musik, die Kostüme, Rassismus vorgeworfen. Mhm. Was genau ist da der Hintergrund?
Dazu gab es in der Gesprächsreihe Ballet for Future, Wir müssen reden, bereits eine große Diskussion. Das war am 30. Mai. Es ist ein besonders interessanter Fall, weil die Ballets Russes und insbesondere Petruschka Jahre, ja Jahrzehnte lang überhaupt nicht daraufhin angeschaut worden sind. Dabei liegt das eigentlich im Libretto ganz offen vor einem. Es geht in dieser Jahrmarktsituation, also kurz zur Geschichte, im Russland des ausgehenden 19. Jahrhunderts, da gibt es eben diese drei Jahrmarktsfiguren, die zum Leben erweckt werden. Petruschka, die Prinzessin und der damals sogenannte Moor. In den heutigen Fassungen heißt diese Figur der Konkurrent oder der Widersacher. Und dieser Widersacher wird als teuflischer Kerl dargestellt, als Inbegriff des Bösen und Primitiven. Und zwischen ihm und dem armen Petruschka entwickelt sich um die Ballerina eine Eifersuchtsgeschichte, die damit endet, dass Petruschka stirbt. Und abgesehen davon, dass dieser Widersacher Petruschkas jahrzehntelang im Sinne des Blackfacing dargestellt wurde, eine Theaterpraxis, die ja auch sehr, sehr lange üblich war, finden sich nicht nur im Libretto, sondern eben auch in der Originalchoreografie in den Kostümen, aber vor allen Dingen in der Musik, in der Porträtierung der einzelnen Figuren und insbesondere des Widersachers eben diese starken Stereotype. Und die Tanzwissenschaftlerin Hanna Jahr-Wienen hat gezeigt, dass in der Forschung das jahrzehntelang ignoriert wurde und hat einen interessanten Artikel auch für das Programmheft geschrieben.
Und wie geht Marco Goecke jetzt mit diesem Petruschka-Stoff um?
Auf eine im Grunde völlig abstrakte Art und Weise. Er entkleidet die Geschichte jeder Folklore, jeder Typisierung, jeder Stereotypisierung. Er konzentriert sich ganz auf das Verhältnis von Tanz und Musik und erzeugt mit seinen, ich würde sagen, typischen Bewegungssprache aus Krampfen, Zittern, der Isolation einzelner Bewegungen, den Bewegungskontrasten, eine fast beklemmende Stimmung, die auf ihre Art ja zu dieser seltsamen Geschichte um diese in Konkurrenz tretenden Puppengeschöpfe passt, denn sein Bewegungsduktus, den er erzeugt, hat manchmal fast selber was Karikaturhaftes. Allerdings setzt sich diese choreografische Herangehensweise natürlich in keinem Moment mit der Problematik des Originals auseinander. Dafür nochmal der Verweis auf das wirklich gute Programmbuch.
Wir reden vor allem über den Tanz heute Abend, aber erwähnt sein soll es doch, Giuseppe Mentuccia dirigierte die Staatskapelle Berlin, auch das Frühlingsopfer Stravinskys Sacre du Printemps. In Koproduktion ist diese Produktion hier mit der Pina Bausch Foundation entstanden. Wie kann sich jetzt das Ensemble des Staatsballetts auf Pina Bauschs Stil einlassen? Die tanzen ja meist was ganz anderes.
Vollkommen. Also es war ein großartiger zweiter Teil, ein ganz großer Abend, muss ich sagen, wirklich für das Staatsballett Berlin. Am Ende hat es zu Recht lange Standing Ovations gegeben. Das Ensemble und in diesem Fall ja wirklich das Ensemble ohne die Hierarchien mit den Solisten hat diese sehr ungewohnte Bewegungssprache, die Erdverbundenheit, die Schwere, das ständige Bouncen mit Kopf und Oberkörper sehr gut gemeistert. Das sind schon große Herausforderungen.
Die tanzen die ganze Zeit auf Torf, ne?
Von das außerdem, ganz genau. Die Kleider werden schmutzig, die Kleider fallen so nach und nach irgendwie von den Körpern. Also das ist von den Einzelnen sicherlich unterschiedlich gemeistert worden, aber als Gesamtleistung auch im Zusammenhang mit der Staatskapelle war das außergewöhnlich und für viele von uns auch sehr emotional, wenngleich ich auch hier eine veränderte Perspektive geltend machen würde, denn das Stück ist von 75 und ich habe es heute nochmal so angeguckt und dachte, Frauen werden hier wie in so einem naturgegebenen Rahmen als potenzielle Opfer dargestellt und ich dachte, ist das heute noch das, was wir sehen wollen? Ist das noch zeitgemäß? Ich musste sogar ganz aktuell an Rammstein denken, an die Auswahl von Frauen durch Männer, Frauen, die dann zum Opfer werden. Und das muss man auch erstmal schaffen, dass man bei Pina Bausch an Till Lindemann denkt. Und trotz dieser Fragen ist das zweifellos ein ganz großer, berührender Abend gewesen, ein wichtiges Stück. Und ich bin da rausgekommen und habe gedacht, da ist doch die Kunst am spannendsten, wenn wir mit all diesen Ambivalenzen zwischen Gänsehaut und kritischen Fragen so ringen.
Elisabeth Nehring über den neuen Stravinsky-Abend des Staatsballetts Berlin, Pina Bauschs Frühlingsopfer und Marco Goeckes Petruschka. Es gibt weitere Aufführungen, viermal noch im Juni. Für heute, Dankeschön. In den nächsten Monaten summt und brummt es im Museum Europäischer Kulturen in Berlin unter dem Motto Buzzing Slovenia von Bienen und Menschen. Stellen die Europäischen Kulturtage in diesem Jahr nämlich Slowenien in den Mittelpunkt. Nicht nur eines der waldreichsten Länder Europas, sondern weltweit das Land mit den meisten Imkerinnen und Imkern. Slowenien ist ein Bienenparadies und steht mit seiner Imkerkunst seit Dezember auf der UNESCO-Liste für immaterielles Kulturerbe. Im Studio ist Sophia Botvinnik, Kuratorin der neuen Sonderausstellung im Museum Europäischer Kulturen. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Auch der Weltbienentag der Vereinten Nationen wurde vor 5 Jahren auf Initiative Sloweniens etabliert. Wie kommt das denn, dass dieses Land Slowenien das Land der Imkerinnen und Imker ist?
Ja, zwar ist Slowenien nicht das Land mit den meisten ImkerInnen der Welt. Das wäre auch schwierig mit einer Einwohnerzahl von nur 2 Millionen. Slowenien ist aber das Land mit der größten ImkerInnen-Dichte.
Ah, das ist die geschickte Formulierung.
Genau, wir sprechen hier also von über 11.000 ImkerInnen eben in einem Land mit nur 2 Millionen EinwohnerInnen, die organisiert sind in über 200 Imkerbünden. Und Slowenien gilt tatsächlich als die Wiege der modernen Imkerei. Bereits seit Jahrhunderten wird dort professionell geimkert Und diese Imkerkultur wird von Generation zu Generation weitergegeben. Und wie Sie ja auch sagten, Slowenien ist eigentlich prädestiniert für das Imkern, weil es so waldreich ist. Und die Biene lebt ja von Natur aus eigentlich im Wald.
Also das ist da kein Nischenthema, sondern man begegnet der Imkerei überall. Sie waren ja vor Ort, haben dort mit Museen kooperiert. Wie haben Sie das da erlebt?
Ja, absolut. Also ich glaube, auch das ist das, was mich so fasziniert an dem Thema der slowenischen Imkerei, wo viele erstmal so ein bisschen skeptisch gucken und sagen, aha, das ist ja wirklich Nischenthema. Und in Slowenien ist es das gar nicht. Wenn man dort ImkerInnen begegnet, dann ist das etwas, was über die Generationen, über die Geschlechter, über alle möglichen Berufsgruppen hinweg praktiziert wird. Und tatsächlich ist es so, wenn man durch Slowenien reist, dann sieht man überall diese bunten Bienenstöcke in der Landschaft stehen.
Warum bunt?
Die werden auf der Vorderseite bemalt. Wir kennen das hier auch, dass sie in meistens Rot, Gelb und Blau dann bemalt werden, die Vorderseiten. Das hilft sowohl dem Imker, aber auch der Biene, die Bienenstöcke zu unterscheiden. Es gibt da ja sehr viele oft. Die meisten Imker haben eben nicht nur einen Bienenstock, sondern mehrere, die gestapelt oder nebeneinander aufgestellt werden. Und damit sowohl Imker als auch Biene sich orientieren können, werden die bemalt. Und in Slowenien gibt es aber noch eine einzigartige Besonderheit. Und zwar, dass die Stirnseite mit bunten Brettchen geschmückt wird. Und diese Brettchen sind richtig bemalt mit religiösen Szenen, mit Szenen aus dem Alltag, mit Fabeln, aber auch mit historischen Szenen. Und das gibt es wirklich nur in Slowenien.
Also diese Bilder erzählen die Geschichte der Imkerei, ja, in Slowenien.
Auch. Also diese, man muss sich das auch so ein bisschen dann vorstellen wie auch eine Zeitung. Also diese Tradition ist bereits seit mehreren, auch Jahrhunderten dokumentiert. Wir haben natürlich religiöse Szenen, aber wir haben auch politische Ereignisse oder historische Ereignisse, die dort dokumentiert werden und dann auf dieser Stirnseite angebracht werden. Aber auch sollen oftmals die Bilder eben den Bienenstock auch schützen. Es gibt auch ganz witzige Szenen. Es gibt auch viele Sprichwörter, die dort festgehalten werden. Also man kann viel über Land und Leute auch anhand dieser Stirnbrettchen lernen.
Sie haben Fotografien ausgewählt für diese Ausstellung eines slowenischen Fotografen, Ivan Esenko. Wie hat der sich den Bienen mit der Kamera genähert?
Ja, das ist schon eine ganz besondere Arbeit, weil es sind wirklich Hyper-Makro-Aufnahmen. Also wir sehen dort überlebensgroße Bienen, die dort eben auf verschiedenen Blüten einmal natürlich arbeiten, aber auch vor dem Bienenstock. Und so kommt man der Biene nochmal auf eine ganz andere Art und Weise näher. Und das sind halt Bilder, die ich so im Alltag nicht sehen würde. Neben Bildern von Ivan Jesenko haben wir auch noch Fotografien von einem anderen sehr bekannten slowenischen Naturfotografen, von Frank Schivitz. Und Frank Schivitz gilt als Bienenkönig Sloweniens auch. Und er wird tatsächlich auch dann im Rahmen der Europäischen Kulturtage hier nach Berlin kommen und einen Vortrag hier halten und ein Honigtasting auch stattfinden lassen. Und das ist schon für die Imkereiszene ein ganz großes Ereignis.
Wie können Sie noch in der Ausstellung darstellen, wie die Bienen leben, wie sie wohnen, wie sie sich aufhalten?
Die Bienenstöcke haben sich insofern verändert, dass es zunächst ausgehöhlte Baumstümpfe waren. Die Biene, wie bereits gesagt, wohnt ja eigentlich natürlicherweise im Wald. Und der Mensch hat also am Anfang noch versucht, diesen natürlichen Lebensraum künstlich herzustellen. Aber mit der Zeit wurden immer diese Bienenstöcke mehr auf den Menschen auch und seine Arbeit des Imkerns angepasst. Und für die slowenischen Bienenstöcke gilt dann, dass diese rechteckig sind. Man kann sich das vorstellen, wie sehr große Schuhkartons, so von den Dimensionen her, eben diese Vorderseite ist dann bemalt. Diese Bienenstöcke werden von hinten bedient. Das heißt, ich muss nicht mehr als Imker oder Imkerin vorne an dem Flugloch hantieren, sondern ich kann hinten eine Klappe öffnen und dort die Waben praktisch wie ein Buch entnehmen. Und daran kann man, finde ich, ganz gut sehen, wie sich eben die Imkerei und auch die Bienenstöcke immer weiter angepasst haben, dass sowohl Mensch als auch Biene dort eben gut miteinander arbeiten können.
Sie reden jetzt selbst schon wie eine Profi-Imkerin. Was haben Sie denn dann aber jetzt ausgestellt? Baumstümpfe und Bienenstöcke, die man anfassen kann, oder?
Also anfassen nicht, das sind tatsächlich Objekte, es sind zum Großteil Leihgaben aus Slowenien von einmal dem Ethnographischen Museum in Ljubljana und dem Museum of Apiculture, also dem Imkereimuseum in Radovljica. Und wir haben dort über 50 Objekte eben. Und ja, wir haben diese Baumstümpfe, wir haben dann auch diese stapelbaren Arjet-Bienenstöcke, die für Slowenien ganz typisch sind. 90% der slowenischen ImkerInnen benutzen diese rechteckigen stapelbaren Bienenstöcke. Davon haben wir sehr viele. Dann eben auch die bemalten Bienenstock-Stirnbrettchen, aber auch zeitgenössische Positionen zu dem Thema, beispielsweise Modelle der Architekturfakultät in Ljubljana, die versucht haben, verschiedene neue Bienenbauten zu entwickeln für auch den öffentlichen Raum, dass es auch für Nicht-ImkerInnen möglich ist, die Bienen zu beobachten. Wir haben auch verschiedene andere Projekte dort vorgestellt, beispielsweise im Gefängnis von Ljubljana wird auch geimkert. Und das war ein Projekt mit der Urban Beekeeping Society, also dem Stadtimkerbund in Ljubljana und der Designfakultät sowie dem Gefängnis dort, die gemeinsam geimkert haben. Und da geht es um Imkern und soziale Reintegration. Also das ist ein unglaublich vielfältiges
Wahnsinn,
Feld,
ja.
Historisch wie zeitgenössisch. Und da kann man wahnsinnig viel entdecken.
Rund um die Sonderausstellung gibt es ein umfangreiches Rahmenprogramm, Workshops für Kinder, Lesungen slowenischer Autorinnen und Autoren. Und das ist wiederum ein Vorgeschmack auf die Frankfurter Buchmesse, bei der Slowenien in diesem Jahr Gastland ist, unter dem Motto Honeycombs of Words. Heißt das, die Bienen und die Imkerei spielen auch in der Literatur Sloweniens eine Rolle?
Auf jeden Fall. Es spielt vor allen Dingen auch diese Naturverbundenheit eine Rolle. Und wir haben auch bei uns zu Gast zwei slowenische Autorinnen, die beide mit dem Europäischen Buchpreis ausgezeichnet wurden. Das sind Anja Mugerli und Natascha Kramberger. Und in beiden Werken geht es auch darum, wie die Protagonistinnen in den Werken mit der Natur umgehen, unter anderem auch mit Bienen, aber auch natürlich mit Pflanzen und Insekten. Die Natur besteht ja nicht nur aus Bienen. Und das ist schon sehr spannend, dass eben auch die Frankfurter Buchmesse sich auch mit Honeycombs of Words eben auch dem Bienenthema metaphorisch dort nähert.
Buzzing Slovenia von Bienen und Menschen, die Sonderausstellung im Rahmen der Europäischen Kulturtage, die ist im Berliner Museum Europäischer Kulturen zu sehen. An diesem Sonntag wird sie eröffnet, läuft bis April 2024 und die nächsten 4 Wochen gibt es dann noch drumherum das Rahmenprogramm. Kuratiert hat das Ganze Sophia Botwinnik. Herzlichen Dank für Ihren Besuch bei Fazit.
Vielen Dank.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Die hat jetzt Christian Riedl.
Der haitianische Autor Mackenzie Ossel und der deutsche Dramatiker Bond Parik haben in Berlin den Anna-Segers-Preis 2023 erhalten. Mit dem haitianischen Romancier und Lyriker Mackenzie Ossel wird erstmals ein frankophoner Autor aus Lateinamerika ausgezeichnet. Mit seinen Romanen seziere Ossel mit sprachspielerischen Traumwelten die soziale und politische Gegenwart Haitis. Das Werk des jungen deutsch-koreanischen Dramatikers Bon Park böte ein breites Spektrum an Inspirationsquellen von Tschechow und Schiller bis hin zu Walt Disney und amerikanischen Highschool-Musicals, heißt es in der Begründung der Jury. Den mit je 12.500 Euro dotierten Preis erhalten jeweils ein Autor oder eine Autorin aus dem deutschen Sprachraum sowie Lateinamerika, dem Kulturraum von Anna Segers Exil. Mit 6 Millionen Euro will der Bund in diesem Jahr die Sanierung und Restaurierung zahlreicher Baudenkmäler fördern. Denkmäler seien Spiegel der Vergangenheit in die Zukunft, erklärte Kulturstaatsministerin Roth in Berlin. Beispielhaft für das Denkmalpflegeprogramm National wertvolle Kulturdenkmäler stehen in diesem Jahr unter anderem der Klosterchor und die historische Stadtbibliothek Bad Windsheim in Bayern sowie die Stadtkirche St. Marien in Pirna in Sachsen. Insgesamt wurden 38 Einzelvorhaben in die aktuelle Förderrunde aufgenommen. Mit dem Denkmalpflegeprogramm werden bereits seit 1950 der Erhalt und die Restaurierung gesamtstaatlich bedeutender Baudenkmäler unterstützt. In der Corona-Pandemie hat die Bundesregierung zahlreiche Kulturschaffende unterstützt. Zu denen, die Gelder bekamen, gehörte aber auch der Ticketkonzern Eventim. Das war auch Thema im ZDF-Magazin Royal mit Jan Böhmermann.
272 Millionen Euro Corona-Hilfe für Eventim. Wir haben zusammen mit Deutschlandfunk Kultur mal nachgezählt. Davon kamen über 15 Millionen Euro von der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien.
Insgesamt hat Eventim im vergangenen Jahr einen Gewinn von 384 Millionen Euro gemacht. An der Recherche beteiligt war auch Fabian Dietrich. Er sagte heute in unserem Programm:
Also mich hat sehr erstaunt, dass diese Firma Eventim nicht ausgeschlossen wurde aus dem Neustadt-Kulturprogramm. In anderen Bereichen, zum Beispiel in der Literatur, war es eben so, dass die ganzen großen Verlage, riesengroßen Verlage, zum Teil bewusst rausgenommen wurden aus der Kulturförderung, weil man sagte, die sind eh zu groß, ne?
Die Autorenvereinigung Penn Berlin hat heute zu ihrem ersten Geburtstag 85 neue Mitglieder aufgenommen. Dazu gehören neben anderen die Schriftstellerin Esther Kinski, der Sachbuchautor Gerd Köhnen, der Journalist Harald Martenstein und die Verlegerin Felicitas von Lovenberg. Damit hat Penn Berlin jetzt fast 600 Mitglieder. Die Autorenvereinigung war vor einem Jahr nach Konflikten mit dem Deutschen Pennzentrum gegründet worden. Wichtig sei vor allem, Kolleginnen und Kollegen, die nach Deutschland geflohen seien, bestmöglich zu helfen, sagten die beiden Sprecher von Penn Berlin, Eva Menasse und Dennis Yücel.
Danke Christian Riedl für die Kulturnachrichten. Sie hören Fazit Kultur vom Tage. Es ist eine Art Laboratorium für den Theaternachwuchs, das Körperstudio Junge Regie in Hamburg. Studierende der deutschsprachigen Regiehochschulen, die stellen hier ihre Arbeiten vor, meistens das ihre Abschlussinszenierungen. Das Festival gilt als die bundesweit wichtigste Plattform für den Regienachwuchs. Im Kalender unseres Theaterkritikers Michael Lages hat dieses Festival einen festen Platz. Hallo, guten Abend.
Hallo, in der Tat.
Schauen wir vielleicht erstmal auf die Themen der Stücke, die in diesem Jahr verhandelt werden. Unter Autorinnen und Autoren haben ja Stücke zur Klimakrise geradezu Hochkonjunktur. Setzt der Regienachwuchs vor allem auch auf solche aktuellen Themen?
Ich bin ein bisschen erstaunt, dass das nicht der Fall ist. In der Tat kann man natürlich voraussetzen, das sind Inszenierungen, die von ihren jeweiligen Regiehochschulen, 12 Stück gibt es im bundesdeutschen Raum, geschickt werden, im deutschsprachigen Raum natürlich geschickt werden zu diesem Festival. Und da müssen Regiestudierende natürlich auch gewisse Vorgaben erfüllen manchmal. Insofern bin ich nicht ganz so sicher, ob jedes der Stücke, das dann in Hamburg gekommen ist, tatsächlich nun den Lieblingsvorgaben der Regisseure und Regisseurinnen entspricht. Tatsächlich gibt es, wenn ich richtig geguckt habe, nur einen Regisseur, Elias Emmert heißt er, in München an der Otto-Falkenberg-Schule, der die Orestie überschrieben hat und in der findet sich der Monolog der Elektra. Und das ist nichts anderes als eine, ja, letzte Generation Propaganda. Und diesen Ton habe ich Ihnen mitgebracht.
Alles, worauf wir uns ursprünglich mal geeinigt haben, wird seit Jahren ignoriert. Das Gesetz wird einfach durch den Dreck gezogen. Und an dem Punkt habe ich jetzt gerade vollen verstanden, es reicht nicht, sich laut zu beschweren oder sich an die Öffentlichkeit zu wenden. Es wird einfach ignoriert. Dazu kommt diese Atmosphäre der Gewalt, also oder Angst, Atmosphäre der Angst oder ein Klima der Angst, eine katastrophale Atmosphäre, ein Klima der Katastrophe, eine Klimakatastrophe, die leider zu groß ist, als dass man sie ignorieren könnte. Und ich verstehe das, wenn man sich damit beschäftigt, dass unsere Kinder in Gefahr sind, dass meine Generation keine Zukunft hat. Das ist ein unter den Boden, unter den Füßen wegreißt.
Ja, da ist natürlich alles zusammengetragen, was derzeit an politischem Engagement möglich ist. Aber tatsächlich ist das auf einer Minute zusammengefügt die massivste politische Behauptung, die in diesen Tagen zu sehen und zu hören war. Ansonsten ist es tragisch wie immer, die Orestie, alle bringen sich gegenseitig um. Zum Schluss auch tatsächlich jeder jeden und jede. Ein sehr finsteres Werk, aber eben tatsächlich das Einzige, das diese Spur auslegt hin in die aktuelle politische Debatte.
Es waren auch andere bekannte Theaterstoffe dabei, wenn man sie dann noch erkennt. Ich weiß es nicht. Zum Beispiel Kasimir und Caroline. Hier Kasimir und Caroline oder Jugend ohne nach Ödön von Horvath. Was verbindet die heutige junge Generation mit der von Horvath?
Also ich glaube vor allen Dingen die Analyse der gesellschaftlichen und ökonomischen Situation. Denn das ist tatsächlich ja bekanntermaßen das Stück zur Wirtschaftskrise. Und es handelt tatsächlich wie eventuell heute bei arbeitslos werdenden jungen Menschen vom Verlust sozusagen aller Sicherheit im Leben, im wirtschaftlichen und im gesellschaftlichen, auch im familiären Leben. Und da müssen die Salzburger in dem Fall, die das zeigen, tatsächlich nur das Original zitieren.
Trotz Krise und Politik Mein altes Oktoberfest, das bringt mir keiner um. Niemand. Da sitzt doch jeder neben jedem. Dienstmann neben dem Geheimrat. Der Kaufmann neben dem Gewerbetreibenden. Der Minister neben dem Arbeiter. So lob ich mir die Demokratie.
Tja, da muss er eigentlich tatsächlich nur den stampfenden Beat des Oktoberfestes drunterlegen und hat einen Kommentar zur Zeit, zur ja sozusagen Oberflächendemokratie. Das geht ganz gut und mit Horvath ging das schon immer ganz gut. Ist aber auffällig, dass tatsächlich sich junge Leute ein Stück wie dieses gezielt aussuchen. Auch die Zofen von Jean Genet, die heute von der Ernst-Busch-Schule in Berlin gekommen sind. Es ist relativ viel, wie soll man sagen, vertrautes Material, das bearbeitet wird. Auch unter anderem dieses grandiose, Sie werden sich erinnern, Fernsehgespräch von Gustav Gründgens mit Günter Gauss von 1963, 64, 65, weiß ich jetzt gerade nicht genau. Das ist sozusagen auseinandergeschnitten in einzelnen Sequenzen. Die Frankfurter Regiestudierenden haben das gemacht und dazwischen erklären sie, warum sie wie das auseinandernehmen und das Erstaunliche daran ist, dass sie auf diese Weise zu einer anderen Haltung gegenüber dem ja sonst immer verurteilten Gustav Gründgens kommen und das tatsächlich differenzierter sehen als sonst. Heute gab es zum Beispiel eine Aufführung, wo zwei junge Frauen, eine Türkin und eine Polin, die beide im Exil in Deutschland gelandet sind, auf unterschiedlichsten Wegen tatsächlich nur ihre Geschichten erzählen. Das ist, glaube ich, eines der zentralen Motive für ziemlich viele Aufführungen innerhalb dieses Festival auf Galopps, dass tatsächlich Geschichten erzählt werden, die einzelne Menschen betreffen. Es gibt eine Produktion aus Zürich, die heißt To tell a story is an act of love, also eine Geschichte erzählen ist schon ein Akt der Liebe, der Zuneigung für alle anderen. Das ist beispielhaft, glaube ich, für ziemlich viel, was an diesem Festival zu sehen gewesen ist.
Eine Auseinandersetzung mit Körperbildern und Selbstoptimierung, ja auch ein sehr heutiges Thema. Michael Lages, am morgigen Sonntag sind noch Arbeiten aus Gießen und Wien zu sehen. Abends wird dann darüber diskutiert, wer den mit 10.000 Euro dotierten Preis bekommt. Den gibt's nämlich auch. Die Jurydebatte ist öffentlich, wird auch gestreamt, live. Dann können wir morgen Abend hier in Fazit die oder den Preisträger verkünden. Mal gucken, ob wir was wiedererkennen. Herr Lages, übers Körperstudio Junge Regie in Hamburg. Besten Dank.
Gern geschehen.
Die größte Feuilleton-Debatte dieser Woche wurde durch die Vorwürfe gegen den Rammstein-Sänger Till Lindemann ausgelöst. Auch wir haben aus verschiedenen Perspektiven darüber berichtet. Angeblich soll es ein System gegeben haben, durch das dem Sänger während der aktuellen Konzerttournee junge weibliche Fans zugeführt sein sollen. Dabei soll es zum Teil ohne Einwilligung der Frauen zu sexuellen Handlungen gekommen sein. Bundesfamilienministerin Lisa Paus von den Grünen, die hat heute deshalb im Deutschlandfunk Veränderungen im Konzertbetrieb gefordert. Konkret hat sie die Veranstalter der Rammstein-Konzerte aufgefordert, dem Bündnis gemeinsam gegen Sexismus beizutreten. Das hatte sie selbst initiiert.
Da sind schon sehr, sehr viele dabei. Wir kennen das auch aus anderen Branchen, beispielsweise der Filmbranche. Sie kennen die MeToo-Debatte. Da hat sich hinterher etwas geändert. Da hat die Branche selber gesehen, dass sie etwas ändern muss. Und ich hatte die Veranstaltungsbranche jetzt aufgefordert, Mitglied zu werden bei diesem Bündnis. Und die Reaktion war in dieser Woche prompt. Und das finde ich sehr gut.
Bundesfamilienministerin Lisa Paus. Die Frau, die die Rammstein-Debatte vor zwei Wochen über die sozialen Medien ins Rollen gebracht hat, das ist die Irin Shelby Lynn. Reporterinnen von NDR und Süddeutscher Zeitung konnten Shelby Lynn jetzt bei ihren Eltern in Irland zum ausführlichen Interview treffen. Elena Kuch, Sebastian Pittelkow und Nadja Mitzkat berichten.
Shelby Lynn sitzt auf dem Sofa ihrer Mutter in einem Reihenhaus in einer kleinen Stadt im Norden Irlands. Sie hält sich an ihrer E-Zigarette fest, während sie erzählt, wie sie mit 15 Jahren den Rammstein-Song Pussy zum ersten Mal hörte und zum Fan wurde.
Schönes Fräulein, Lust auf mehr, Blitzkrieg mit dem Fleischgewehr.
Mittlerweile ist Shelby Lynn 24 und arbeitet als Beamtin im öffentlichen Dienst. Sie schildert, wie sie für das Konzert in Vilnius am 22. Mai eine Karte gekauft hat. Und wie sie im Internet erfuhr, dass es Partys geben soll rund um die Konzerte. Dafür habe sie lediglich eine Frau aus dem Umfeld der Band kontaktieren müssen.
Ich dachte, es würde nur eine Afterparty mit Rammstein-Fans werden, mit guter Musik danach, alle plaudern, trinken etwas, vielleicht würde ein Bandmitglied auftauchen, vielleicht auch nicht.
Sie sei dann noch vor Konzertbeginn zu einer sogenannten Pre-Party eingeladen worden, berichtet Lynn. Dort sei ihr Alkohol angeboten worden. Während einer Konzertpause sei sie dann unter die Bühne geführt worden. Als sie den winzigen, komplett schwarzen Raum betreten habe, sei ihr klar gewesen:
Das ist falsch, das ist schlecht, das ist auf jeden Fall eine Sexsache. Till kommt rein und ich sage sofort zu ihm: Till, wenn du wegen Sex hier bist, dann ist das deine Sache, ich will das nicht machen. Sex ist für mich etwas ganz Besonderes. Und er wird sehr wütend und er schreit mich an und stürmt durch den Vorhang, um zu gehen. Ich habe eine Minute gewartet, damit er weggeht, öffne den Vorhang und er ist immer noch da und schreit mich an.
No, you wait in there.
Nein, du wartest da drin.
Die Begegnung sei eine der wenigen Szenen, an die sie sich noch klar erinnern könne. Denn alles nach der Pre-Party sei wie vernebelt. Sie könne sich an das meiste nur bruchstückhaft erinnern. Abends in ihrem Hotel habe sie dann große blaue Flecken an ihrem Körper entdeckt.
Ich bin zu fast 100% sicher, dass ich unter Drogen gestanden habe. Denn so habe ich mich in meinem ganzen Leben noch nie gefühlt.
Sie entschließt sich dazu, ihre Erlebnisse in sozialen Netzwerken zu teilen. Die Resonanz ist riesig. Viele junge Frauen melden sich bei ihr.
Ich habe in meinem ganzen Leben noch nie so eine Erschöpfung gespürt. Die ganze Zeit nur am Telefon, die Geschichten der Mädchen teilen, Informationen sammeln und so weiter. Ich konnte nicht zulassen, dass das noch einmal passiert. Es ging nicht mehr um mich.
Nach und nach erheben immer mehr junge Frauen öffentlich Vorwürfe gegen die Band. Shelby Lynn erfährt Solidarität, aber auch Morddrohungen. Die Band weist die Vorwürfe in den sozialen Medien zurück, erklärt dort später aber auch:
Beteiligt euch nicht an öffentlichen Vorverurteilungen jeglicher Art denen gegenüber, die Anschuldigungen erhoben haben. Sie haben ein Recht auf ihre Sicht der Dinge.
Und auch die Band habe das Recht, nicht vorverurteilt zu werden, so das Statement weiter. Mittlerweile ist der Ton deutlich aggressiver. Till Lindemann hat einen neuen Anwalt engagiert. Zu den Vorwürfen, Lindemann habe Frauen möglicherweise mit Hilfe von K.O.-Tropfen bzw. Alkohol betäubt, um sexuelle Handlungen an ihnen vornehmen zu können, heißt es in einer schriftlichen Presseerklärung:
Diese Vorwürfe sind ausnahmslos unwahr. Wir werden wegen sämtlicher Anschuldigungen dieser Art umgehend rechtliche Schritte gegen die einzelnen Personen einleiten.
Auf eine aktuelle Anfrage des NDR hat die Band nicht geantwortet. Shelby Lynn hat nach eigener Aussage bereits vor der Presseerklärung eine Unterlassungsaufforderung erhalten. Doch Lynn ist das egal.
Macht mich bankrott, ist mir egal. Bringt mich vor Gericht, ich habe keine Angst. Sie haben viel zu verlieren und eine Menge zu verbergen. Ich habe nichts zu verbergen.
Sie werde weiter dafür kämpfen, dass es in Zukunft auf Rammstein-Konzerten weder Pre-Partys noch Aftershow-Partys gebe und auch keine Row Zero mehr.
Shelby Lynn, die Frau, die den Rammstein-Skandal auslöste. Klaus Pokatzki ist heute am Start, um die geballten Feuilletons dieser Woche nochmal neu zu bündeln. Und siehe da, es gab noch weitaus mehr als Rammstein.
Lassen Sie eigentlich mal die Sau raus? Fragte die Wochenzeitung Die Zeit. Vermutlich eher weniger als andere, antwortete Thomas de Maizière. Ich rase jetzt nicht mit 230 auf der Autobahn. Ich habe nicht mal ein Auto. Ich nehme keine Drogen. Das können wir auch von einem früheren Bundesinnenminister und Bundesverteidigungsminister erwarten. Aber ist Alkohol nicht auch eine Droge? Wenn ich mich freue, kann es passieren, dass ich verkatert aufwache, erzählte er noch. Und dann wieder preußisch-protestantisch pflichtbewusst. Einfach so in den Tag hinzuleben, widerstrebt mir. Es stimmt schon, Pflicht ist wichtig für mich. Rosen züchten und Rotwein trinken kann ja noch kommen. Vielleicht kommt es schon in gemütlicher Runde beim Evangelischen Kirchentag in Nürnberg, dessen Präsident Thomas de Maizière nun ist und wo das erste Mal auch künstliche Intelligenz einen Gottesdienst gestaltete. Wir sind Zeugen eines technischen Fortschritts, der sich in nie dagewesener Geschwindigkeit vollzieht, lasen wir dazu in Christ und Welt, der Beilage der Zeit. Dabei dürfen wir nie vergessen, künstliche Intelligenz ist, wie selbstständig sie heute auch rechnen und Entscheidungen treffen mag, immer ein Spiegel unserer selbst, Menschen gemacht, schrieb die emeritierte Theologieprofessorin Johanna Haberer. Christentum besteht nicht aus dem frömmelnden Bejammern der Welt, so noch einmal Thomas de Maizière. Wir sollen uns der Welt annehmen, Christen müssen anpacken. Und da gibt es reichlich zum Anpacken. Charkiw wurde erneut angegriffen, stand in der Neuen Zürcher Zeitung. Wie üblich wurden es 300 Raketen aus der Gegend um Bjelgorod abgefeuert. Wir saßen im Korridor, zählten die Explosionen und riefen unsere Verwandten an, um uns zu vergewissern, dass mit ihnen alles in Ordnung sei. Nach 8 Explosionen wurde es dann wieder ruhig, beschrieb der Literat Sergei Gerassimow in seinem Kriegstagebuch, wie der Alltag in der Ukraine aussieht, der auch für uns ja mittlerweile alltäglich geworden zu sein scheint. Die Ukraine will eine Demokratie sein. Das ist für Putins Regime und seine Legitimität eine größere Bedrohung, als die NATO sie je hätte werden können, stand im Spiegel. Ich sehe diesen Krieg als Teil des Zerfalls der Sowjetunion, meinte im Interview der ukrainisch-amerikanische Historiker Serhii Plochy, Professor an der Harvard University. Es ist ein imperialer Krieg, aber zugleich ist es bis zu einem gewissen Grad ein Krieg, in dem es um Nation Building geht, um Nationswerdung. Denn er startete ja mit der Behauptung, dass Russen und Ukrainer ein und dasselbe Volk seien. Jetzt hat der Krieg die ukrainische nationale Identität gestärkt, wie lange nicht zuvor. Und Russland hat er Menschen gekostet, nicht nur die, die als Soldaten im Angriffskrieg ihr Leben lassen mussten. 70.000 neue Staatsbürger hat Putins Krieg dem Staat Israel geschenkt, erfuhren wir aus der Neuen Zürcher. Das ist eine Minderheit unter den 1,3 Millionen Geflüchteten, die ihre Heimat nach dem Einmarsch der russischen Truppen in die Ukraine verlassen haben, weil sie die Einberufung zum Krieg fürchteten und weder sterben noch töten mochten, zog Sonja Magulina eine Bilanz. Als ich nach New York zog, wurde ich zum Europäer, hieß es im Berliner Tagesspiegel. Es ist wahrscheinlich einfacher, ein Europäer zu sein, wenn man nicht in Europa lebt, meinte der niederländische Schriftsteller Arnon Grünberg, der seit fast 30 Jahren in den USA lebt. Europa ist auch eine Sehnsucht, ein gelobtes Land in der Ferne. Und dieses Europa mit seinen demokratischen Ländern hat so einiges zu bieten. Keine zentrale Autorität schreibt uns vor, was wir denken sollten und was nicht, wen wir bewundern sollten und wen nicht, wem wir glauben sollten und wem nicht. Und dann gibt uns Arnon Grünberg noch richtig Heftiges zum Nachdenken mit auf den Weg. Ich bezweifle, dass wir Menschen ohne Feind leben können, dass es möglich ist, ohne wirkliche Feinde oder Fantasien über vermeintliche Feinde eine kollektive Identität zu bilden. Da brauchen wir jetzt Hilfe, was wir am besten machen, wenn wir dem Feind ins Auge blicken. Seit den frühesten feministischen Tagen haben wir das Lachen als politisches Werkzeug verstanden, riet uns dringend Rosi Breidotti. Lachen ist eine machtvolle Strategie gegen Tyrannei, gegen jede Form von Ausgrenzung, meinte die Philosophin im Interview mit der Zeit. Das Lachen setzt sich über bestehende Grenzen hinweg und behauptet sich noch gegenüber dem ärgsten Feind. Es ist eine Möglichkeit, der Macht ins Auge zu blicken und die Wahrheit zu sagen. Und manchmal freut sich unser Gegenüber ja auch schon, wenn wir nur mal lächeln. Vom 17. bis 25. Juni ist Berlin Gastgeber der Weltspiele für Menschen mit geistiger und mehrfacher Behinderung, machte uns der Tagesspiegel Lust auf die Special Olympics World Games, die weltweit größte inklusive Sportveranstaltung, auch mit 120 Kulturveranstaltungen. In mehr als 30 Kultureinrichtungen können Interessierte Ausstellungen, Konzerte, Kunstausstellungen, Stadtführungen oder Theateraufführungen besuchen. Und da wünschen wir den Gästen in der Hauptstadt keine berühmte Berliner Schnauze, sondern das, was uns Thomas de Maizière in der Zeit geraten hat. Lust und Liebe gehören zum Leben.
Klaus Pokatzki mit der Kulturpresseschau, dem Wochenrückblick. Und das war Fazit mit Britta Bürger.